Deutschlandfunk. Das Feature.
Ja, ich bin Berliner. Hier bin ich zu Hause. Ich lasse ältere Leute und Kinder über die Straße, wenn ich Auto fahre, und gewähre anderen Vorfahrt. Ich mache zu Hause keinen Lärm von 13 bis 15 und ab 19 Uhr. Ich gebe niemandem Schmiergeld, nirgendwo und für nichts. Ich schäme mich nicht für mein gebrochenes Deutsch. Ich habe keine Angst vor den Polizisten auf der Straße. Ich stehle nicht in Geschäften. Ich ziehe keinen Anzug an, wenn ich ins Restaurant gehe. Ich kenne die Stadt wie meine eigene. Ich fahre immer ein bisschen schneller als erlaubt. Ich kaufe oft keinen Parkschein und bezahle ehrlich mein Bußgeld.
Heimat ist dort, wo kein Hass ist. Eine ukrainisch-jüdische Familie in Berlin. Feature von Doris Neten-Jakob.
Sie kamen aus Dniepropetrovsk, dieser großen ukrainischen Industriestadt am Dnieper. Sie kamen 1995. Bella, Jakob, Gennady, Anna, Natalia, Vitali, Jelena, Wladimir und Roman. Bella Jefimowna ist die 77-jährige Mutter der Familie Gelfand. Ihr erster Sohn Gennady Wladimirowitsch, 50 Jahre alt, mit Ehefrau Anna und Tochter Natalia, ist genauso in Berlin zu Hause wie der 46-jährige jüngere Sohn Vitali Wladimirowitsch mit Ehefrau Jelena und seinen beiden Söhnen Wladimir und Roman. Bellas Enkel Wladimir war bei der Ankunft in Deutschland 7 Jahre alt.
Wir hatten wirklich gar kein Geld. Und das erste neue Jahr, was wir geschenkt bekommen haben, war jeder eine Mark. Und wir haben uns unheimlich gefreut, also wirklich. Das zweite Silvester haben wir 2 Mark bekommen, das war noch eine riesigere Freude. Das war für uns richtig viel Geld. Wir haben irgendwelche Kataloge genommen und haben den Schmuck mit Scheren ausgeschnitten und haben gesagt, wenn wir unsere eigene Wohnung haben, werden wir das überall aufhängen und sowas.
Seit die Gelfands in Deutschland sind, hat sich viel in ihrem Leben verändert, das meiste zum Positiven. Manche Erwartungen wurden auch enttäuscht. So fanden die Brüder und Familienväter Gennady und Vitali Gelfand, beide in der Ukraine als Ingenieure ausgebildet, in Berlin keine entsprechende Arbeit. Der Ältere ist jetzt Geschäftsführer in einem kleinen Hotel. Auch seine Frau und seine Tochter sind dort beschäftigt. Vitali kann wegen seines kaputten Rückens nicht körperlich arbeiten und bekommt Arbeitslosenhilfe. Seine Ehe ging in die Brüche und er heiratete Olga, mit der er die 4-jährige Tochter Sophie hat. Olga brachte den Sohn Wladislav mit in die Ehe. Sie arbeitet nebenbei als Verkäuferin. Vitali selbst könnte für Institutionen arbeiten, die sich mit Russland beschäftigen. Er ist über die Probleme dort bestens informiert, mischt sich im Internet in die Diskussionen ein, äußert in Foren seine kritische Meinung über Putins Politik. Seine beiden Söhne, Wladimir, 22, und Roman, 15, wohnen manchmal bei ihm und manchmal bei ihrer Mutter. Wladimir, in der Familie meist Vova genannt, bringt gerade der 4-jährigen Sophie das Schachspielen bei. Vova spielt Gitarre und mag den Rapper Eminem.
Also das war schon deutlich in der Grundschule, dass ich so zu den Außenseitern gehörte, weil ich kein Nike und Adidas getragen habe. Aber dann, als ich ins Gymnasium kam, das war gleich neben Moabit und dort waren wirklich viele Ausländer. Wir hatten nur 5 oder 6 Deutsche von 30 in unserer Klasse. Die Ausländer waren in der Überzahl. Und die haben dann wirklich alle Markenklamotten getragen und irgendwie auf ihre Weise geredet. Und die waren irgendwie freier, also. Ich war eben verklemmt. Ich war wirklich sehr verklemmt. Und dann bin ich unter diesen Zwang gekommen, dass ich auch diese Markenklamotten tragen muss. Und ich wollte natürlich zu den Coolen gehören und nicht zu den Außenseitern. Dann kam ich irgendwie aus der Schiene raus. Dann habe ich nicht mehr gelernt, weil die Coolen haben nicht gelernt. Die Coolen haben die ganze Zeit draußen irgendwas gemacht. Und ja, wir haben die Lehrer ausgelacht und wir haben die schlauen Schüler ausgelacht. Die haben auch mit den hübschen Mädchen dann. Und ich wollte dazugehören. Dann habe ich Probleme mit der Schulleitung bekommen. Im Endeffekt wurde ich dann von der Schule geschmissen.
Die vier Gelfand-Familien wohnen in Berlin-Tiergarten und Charlottenburg, ganz dicht beieinander. Wie das oft bei Immigrantenfamilien ist, haben sie vor allem untereinander Kontakt. Sie brauchen die Nähe, dass einer für den anderen da ist, wenn Hilfe gebraucht wird. Bei Krankheit, bei Behördengängen, bei beruflichen Problemen. Gemeinsam wird neu tapeziert, werden Fliesen verlegt oder elektrische Geräte repariert. Auch Bella, die Mutter und Großmutter, ist noch immer aktiv. Die ehemalige Lehrerin gibt russischen Schülern Nachhilfeunterricht. Und sie kocht. Manchmal versorgt sie die ganze Familie. Von Vitali wohnt sie nur 500 Meter entfernt. Und beinahe täglich kommt sie mit ihrem Rolli und bringt Piroggen, Suppe, Pelmeni oder Torte. Es wird russisch gesprochen, es wird russisch gelesen, es wird russisch gefeiert und es wird russisch gesungen. Nur die Jugendlichen sprechen untereinander auch Deutsch. Warum ist die Familie Gelfand eigentlich nach Berlin ausgewandert? Warum nicht nach Amerika oder Israel? Die Antwort liegt vermutlich schon 65 Jahre zurück und hat mit dem Großvater zu tun.
Oktober 1945. Dienstliche Beurteilung des Granatwerferzugführers Leutnant Wladimir Natanowitsch Gelfand. Geboren 1923, Jude, Zivilbeschäftigter, Mitglied der KPdSU. Allgemeine mittlere Reife, Teilnehmer am Großen Vaterländischen Krieg. Ausgezeichnet mit dem Orden Roter Stern. Eine leichte Verwundung. Leutnant Wladimir Natanowitsch Gelfand hat sich in der Zeit seines Dienstes als disziplinierter und konsequenter Offizier gezeigt und ist politisch entwickelt. Er ist um die Erweiterung seines Wissens bemüht, genießt unter den Offizieren Ansehen, ist körperlich gesund, moralisch gefestigt und der Sache der Partei Lenins und Stalins sowie der sozialistischen Heimat treu ergeben.
Er ist gewesen, immer krank. Er hat Herzschmerzen im Herz und im Kopf. Und es ist so, Tonnenkopf. In den letzten Jahren er immer vergisst. Und er gegangen zu dem Arzt. Und er geguckt die Augen und sagt, er hat sehr große Probleme mit dem Kopf.
Von dem, was ich weiß, wie Großvater gestorben ist, ist, dass er während des Krieges, als eine Bombe in seiner Nähe explodierte, eine Prellung in seinem Gehirn erhalten hat und dass er seitdem diese Kopfschmerzen hatte und sein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt war.
Papa umir, kada ya byl v armii. Mnie na yego pochrony nie odpustili.
Vater ist gestorben, als ich in der Armee war. Ich wurde nicht zu seiner Beerdigung gelassen. Wir hatten einen Kapitän, Potapov, ein Antisemit. Hätte es im Bataillon mehr Juden gegeben, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber ich war der Einzige und sein ganzer antisemitischer Hass war allein auf mich konzentriert. Das Telegramm über den Tod meines Vaters gab er mir erst, als ich aus der Hauptwache kam. Und sein Kommentar war in etwa, hier Jude, ein Telegramm. Die Beerdigung war da bereits vorbei. Der Vater wollte zu meinem Bruder am anderen Ende der Stadt fahren, um ihm irgendwelche Bücher zu bringen, und ist verschwunden. 3 Tage haben wir ihn gesucht. Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet, haben herumtelefoniert, haben Fotos überall in der Stadt angeklebt. Er hatte sich verirrt und fand den Weg nach Hause nicht mehr. Nachts bemerkte ihn eine Tramfahrerin im Zentrum der Stadt. Er saß auf einer Bank in einer Hauptstraße. Sie hielt an und rief die Polizei. Die Polizei brachte ihn ins Krankenhaus. Dort ist er 3 Tage später gestorben.
Mein Großvater war 60 Jahre, als er gestorben ist. Das war 1983. Er starb an seiner Kriegsverletzung. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Ich bin ja erst 4 Jahre später geboren, 1987. Und meine Großmutter bestand darauf, dass ich seinen Namen bekomme, Wladimir.
Wladimir Natanowitsch Gelfand war ein ungewöhnlicher Mann. Er war vielseitig interessiert, politisch und künstlerisch aktiv, sprach Deutsch, war gerecht und liebevoll.
Als er so alt war wie ich, ungefähr jetzt 22 Jahre, war er hier in Berlin. Das war 1945. Er war damals Leutnant in der Roten Armee und befreite Berlin mit von den Nazis. Er hat etwa ein Jahr hier als Besatzungsoffizier gelebt. Alles, was er sah und erlebte, hat er in sein Tagebuch geschrieben. Er schrieb offen über die besiegten Deutschen und über die Zustände in der Roten Armee. Er war mutig und hatte keine Angst vor seinen Vorgesetzten. Er hat immer wieder alles aufgeschrieben. Vielleicht hat das etwas mit seinem Traum zu tun, dass er Schriftsteller werden wollte. Dass wir heute lesen können, was er damals alles aufgeschrieben hat, verdanken wir meinem Vater, Vitali Gelfand. Er hat die Tagebücher gerettet.
Ich stehe am Brennpunkt der Kämpfe dieser Tage.
Es geht um jedes einzelne Haus. Dann geht der Kampf nicht mehr um die Häuser, dann spielt es sich ab Wohnung für Wohnung. Erbittert der überhaupt denkbare Nahkampf auf Treppenfluren, zwischen Schlaf- und Wohnzimmer und Küche, oftmals die Wohnung der Verwandten und Bekannten, der hier kämpfenden Soldaten und Volkssturmmänner.
Wir übertragen eine Ansprache von Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk an das deutsche Volk. Das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt.
Frühjahr 1945. Diebstahl und Betrug sind in der Kompanie zu einer Tradition geworden. Sie schrecken vor keiner Schäbigkeit zurück, machen Koffer kaputt, brechen Schlösser auf. Karpienko scheint sich wohl wie jeden Tag bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen. Gestern hat Riebkin eine Büste von Schiller zerschlagen und hätte wohl auch Goethe vernichtet, wenn ich ihn diesem Narren nicht aus den Händen gerissen hätte. 26. Oktober 1945. Zu Ehren der Beendigung des Krieges beschloss ich, ein Gedicht zu verfassen. Als es schon fast gelungen war, schnappte es ein Leutnant und verlachte es. Er sagte sinngemäß, ich solle das Schreiben aufgeben. Ich begann an mir zu zweifeln und war in sehr bedrückter Stimmung. 14. November 1945. Im Zug fragt mich ein Deutscher ganz unvermittelt und ernsthaft, wird Deutschland wieder groß und stark werden? Schlussfolgerungen spare ich mir.
Nach dem Krieg wollte mein Großvater das Leben nur noch genießen. Er war jung und hat sich nicht um Verbote gekümmert oder Vorschriften. Er ging aus und er ging auch auf den Schwarzmarkt und kaufte alles Mögliche. Einen Anzug, einen Hut, eine Sonnenbrille, Handschuhe und er hat sich sogar ein Fahrrad gekauft. Dann ließ er sich mit den ganzen Sachen fotografieren und schickte die Fotos nach Hause.
Wladimir Gelfand nahm sich auch immer wieder Zeit für sein Tagebuch. Sein Schreibtalent war so auffällig, dass er sogar zum Schreiben des Kriegstagebuchs herangezogen wurde. Er schickte regelmäßig Briefe an seine Mutter und seinen Vater, die getrennt voneinander lebten. Er berichtet, dass er in Berlin in der Transportabteilung arbeitet, wo deutsche Industrieanlagen demontiert und in die UdSSR transportiert werden. Er schreibt über seine Mädchenbekanntschaften und darüber, dass er als Besatzungsoffizier gut versorgt ist und genügend Lebensmittel bekommt.
Brief an Vater vom 1. April 1946. Sei gegrüßt, mein lieber Papa. Dein lang erwarteter Brief mit dem Foto ist angekommen. Ich danke dir sehr. Du sprichst von den Kränkungen und Leiden, die wir unverschuldet ertragen müssen, da wir nun einmal Juden sind. Und darin stimme ich mit dir überein. Wie viel Strapazen habe ich den Krieg über erdulden müssen? Wie viel Hohn und Spott? Wie viel Grobheit, allein deshalb, weil ich Jude bin? Das tat weh. Der Krieg war dadurch 10-fach schwerer, das Leben beschwerlicher. Als ich vom Tod der Verwandten in Jeshentuki erfuhr, gab ich mich ganz dem Gefühl der Rache hin. Und seitdem habe ich keine Kräfte noch Mittel für den Sieg geschont.
In Jeshentuki lebte die Familie meines Urgroßvaters. Das liegt in der Nähe von Kaukasus. Als es 1942 besetzt wurde, haben die Nazis die ganze Familie ermordet. Nur mein Urgroßvater hat überlebt, weil er nicht dabei war.
Berlin, 10. Juni 1946. Es begann, nachdem ich eine Zigarette geraucht hatte. Als hätte ich 1000 Steine im Kopf. Und die Gedanken sind alle raus. Ich fühle mich so dumpf und elend. Was ist das für eine geheimnisvolle, unerklärliche Krankheit?
Mein Großvater wusste damals noch nicht, dass diese Schmerzen von einer Kriegsverletzung kommen und ihn sein Leben lang begleiten werden.
Im Herbst 1946 wurde ein Teil der Roten Armee demobilisiert und Wladimir Gelfand konnte nach Hause in die Ukraine fahren. Vorher aber feierte er mit seiner Kompanie ein großes Fest. Für rund 1000 Mark besorgte er reichlich Lebensmittel, Wodka, Schmalz und Zwiebeln. Dann gelang es ihm noch, eine elegante Schreibmaschine zu kaufen. Mit 8 Koffern, 2 Mänteln, einem Radioempfänger und einem Fahrrad reiste er zu seiner Mutter nach Dniepropetrovsk.
Mein Großvater, Wladimir Gelfand, studierte russische Sprache und Literatur in Dnipropetrovsk. Er heiratete eine Schulfreundin, aber die Ehe ging schief und die haben sich getrennt. Dann lebte er wieder bei seiner Mutter. In Dnipropetrovsk wurde er Berufsschullehrer für Geschichte, Literatur und russische Sprache. Er schrieb auch nach dem Krieg an seinem Tagebuch weiter. Er schrieb vieles darüber, wie schwer es die Juden in der Sowjetunion haben.
Februar 1953. Es gibt noch Perevalov in der Gruppe 7. In jedem Unterricht schreit er mich an, Jude. Und jeden Tag kommt er plötzlich ganz frech mit dem Spruch, warum hat Hitler nicht alle Juden getötet? Das Verschwinden eines Porträts von Karl Marx wurde vor ein paar Tagen während meines Unterrichts kommentiert. Diese Juden muss man töten, nur ihretwegen gibt es Kriege. Sie leben gut und uns geht es schlecht. Ich habe versucht zu erklären, was eigentlich Juden sind. Dass alle Nationalitäten gleich sind und dass es bei allen Helden oder Versager, kluge oder dumme, Freunde oder Feinde gibt. Gleichzeitig habe ich ein paar bekannte jüdische Namen genannt. Marx, Sverdlov, Heine, Spinoza und andere. Am nächsten Tag kommt der Schulleiter rein und fragt, wer hat das Marx-Bild von der Wand weggenommen? Marx ist verschwunden. An der Wand hängt nur noch ein Porträt von Lenin, das stört die Symmetrie. Schon seit ein paar Tagen fehlt das Porträt von Marx. So lebendig ist in der Ukraine die pogromähnliche Stimmung. 13. Januar 1958. In der letzten Zeit habe ich Glück. Es gibt Liebe von überall. Angefangen von den Schülerinnen bis zu geschiedenen Frauen. Aber die für mich begehrenswerteste ist nicht hier.
Jetzt kommt meine Großmutter, Bella Jefimowna Schulmann. Sie hat in den 50er Jahren ihr Lehrerstudium abgeschlossen und unterrichtete bereits obere Klassen. Als beide sich kennengelernt haben, war sie 10 Jahre jünger als Großvater.
Samstag und Sonntag waren bald die Eltern. Mirki hat ein kleines Haus, ein Zimmer und ein Küche. Das ist schon Haus 1900. 58, schwere Zeiten, alle gelebt sehr arm. Gehe zu der Mutter, dort gekommen Wladimir Gelfand zu Besuch, trinken Tee mit Süßigkeit. Und er sitzt, und dort mir sein bekannt. Nun, wir gesessen und gesprochen den ganzen Abend. Nun, ich gucke junge Mann, schönes Gesicht. Und ich bin 22 Jahre. Und ich sitze, spreche mit ihm. Und auf nächsten Tag fährt er schon zurück in Dnipropetrovsk zu seiner Mutter.
Dnipropetrovsk, 13. Januar 1958. Alles hängt von ihr ab. Wird sie lieb zu mir sein? Wird sie einen Schritt auf mich zumachen? Oder... Aber jetzt möchte ich Bella einen Brief schreiben. Meine Begehrteste, die sehr weit entfernt ist auf der Krim. Guten Tag, Bella. Sie haben mir eine Ethikstunde erteilt. Ich nehme das an, ohne beleidigt zu sein. Ich habe das verdient. Natürlich durfte ich Sie nicht gleich im ersten Brief hierher einladen. Aber ich habe mich an Ihre Ferien erinnert und habe sofort an die Möglichkeit gedacht, falls Sie nach Moskau oder Kiew fahren würden, durch Dnipropetrovsk zu kommen. Würden Sie beleidigt sein, wenn ich Sie bei solch einer Gelegenheit treffen könnte? Und als ich keine Antwort bekam, hat mein Selbstbewusstsein gelitten. Jetzt sage ich ehrlich, Ihr Brief hat mir Flügel verliehen. Ich möchte so schnell wie möglich einen Schlüssel zu einem guten, freundlichen Gespräch mit Ihnen finden. Wie Sie sehen, bin ich ungeduldig. Ich habe mich in meinen Gefühlen Ihnen gegenüber geöffnet. Das ist tödlich für eine gute Beziehung, sagt man allgemein. Aber ich möchte diesen Konventionen nicht folgen. Ich will nicht mein ganzes Leben nach logischen Gedanken leben. Das Herz ist genauso wie das Leben unlogisch. Und ich möchte meine Gefühle nicht verstecken. Bleiben Sie gesund und glücklich. Vova. Antworten Sie bitte schnell.
Wladimir Gelfand schreibt weiter. Jeden Tag bekomme ich von ihm einen Brief. Jeden Tag. Er geliebt schreiben. Schreibt und schreibt. Ich will mit ihr treffen und ich will mit ihr sein bekannt ein bisschen. Sie mir gefällt sehr. Und ich antworte, schreiben. Durchgegangen 2 Jahre. Und ich sitze in Schule, so. Ich bin junger Mann. Ja, das ist Wladimir. Nicht gesagt, was er kommt. Nur mehr Gespräch, gegessen und spaziert. Und er sagt, bald sein Ferien auch. Komm zu mir, fahr zu mir in Dnipropetrovsk. Und ich gucke sehr schöne, gute Mann. Ich sage, aber ich beende die Arbeit bis Sommer. Und dann ich komme.
Meine Großmutter Bella Jefimowna Schulmann und mein Großvater Wladimir Gelfand blieben zusammen. Sie lebten dann in Dnipropetrovsk bei Großvaters Eltern. Die waren wieder zusammengezogen.
Es ist bei ihm ein Zimmer, bei dem Wladimir. Vater, Mutter, ich und Wladimir. Alle leben in ein Zimmer. Mir gekommen in Dnipropetrovsk. Er gearbeitet. Lehrer. Aber dann weg, keine Arbeit. Ich will sagen, als diese Jahre Juden gewesen sehr schlecht, aber keine Arbeit. Meine Jude, meine Familie Schulmann, ich zeige mein Diplom Schulmann, Bella, guckt er, nein, keine Arbeit, geh. Und ich sage, gib die erste Klasse, gib in die Bibliothek Arbeit, neben der Schule, gib. Nein, keine Arbeit. Ich bin böse auf die Ukraine, weil die Ukraine nicht gegeben mir kein gutes Wort und ich liebe sie nicht. Nur was ich getroffen helfen, das ist gut. Hier ist ein Stück Erde. Wir können dort bauen kleinen Zimmer. Dort noch Schwester bei der Mutter. Wladimir und Bruder, und sie auch geholfen uns. In einem Monat gebaut ein 11 Quadratmeter. Wir gewesen glücklich. Zimmer, oh, Zimmer wir haben. Und wir gelebt dort vielleicht 10 Jahre.
Musik.
immer sagt, ich verdiene ein bisschen Geld, was wir kaufen, Anzug oder Tisch, oder weil ich dort nur Bett gestanden und klein bin für den Kind. Und Wladimir sagt, erste, was wir kaufen Pianine. Und ich gucke das mir so mit den Augen, warum? Ich liebe sehr Musik, sage ich. Ich darf spielen auf Musik. Ich gelernt, wenn ich ein Kleinkind und erste Möbel, was mir gekauft, kein Stuhl, kein noch Anzug gekauft, mir Pianino. Aber wo stellen? Kein Ort. Mir gestellt bei meiner Mutter. Wladimir, sehr guter Vater, sehr geliebt, aber er hat Schmerzen im Herz, Kopfschmerzen und der Rücken tut weh. Und dann keine Kinderwagen. Wir gehen und getragen auf die Hand. Und er nimmt und ich sage, nein, gib mir, weil du hast Schmerzen. Und Wladimir sagt, das ist meine und das ist mir nicht schwer.
An alles, was mit Vater verbunden ist, an alles kann ich mich erinnern. Es sind unglaublich viele Erinnerungen. Fängt man mit einer an, kommen die anderen gleich hinterher. Bis ich etwa 13 Jahre alt war, hat er mir viele wunderbare Märchen erzählt. Es war so, er liegt neben mir und erzählt. Er zählt und schläft ein. Ich wecke ihn und er erzählt weiter.
Mann gearbeitet in Schule und schon geboren, ältere Sohn schon geboren, ein Kind. Ich gehe zu seinem Arbeiter und sage, was ist los? Mir kann nicht so leben. Sie dürfen uns helfen, Kind und ein Zimmer, dann zweite Kind. Und er gibt uns drei Zimmer. Das ist für mich gewesen wie im Kosmos laufen.
Nicht тогда было.
Ich war damals 6. Gena, mein Bruder, 4 Jahre älter. Er schleppte mich am Arm durch die ganze Wohnung und schrie im Laufen, schau, ein Zimmer. Schau, noch ein Zimmer. Schau, ein Badezimmer. Wasser aus der Dusche. Eine Toilette. Noch ein Zimmer. Es war wirklich ein Schock. So viele Zimmer, ein Badezimmer mit einer echten Dusche, eine Toilette, eine Küche.
Und gehabt viele Freunde von der Universität. Und sie alle gekommen zu uns. In dieser Zeit kein Restaurant, weil das ist zu teuer. Wir alle zu Hause. Wir gesessen und getrinken und gegessen, gesprochen. Und er erzählt alle Geschichten und wir gesingen und ich gespielt ein bisschen auf Pianino.
Mutter bereitete Teigtaschen mit Kartoffeln zu. Schon immer, solange ich mich zurückerinnern kann, war dies das Hauptgericht. Alle aßen, unterhielten sich und sangen. Mutter spielte Klavier. Wir und die Kinder der Gäste, es kamen fast immer die gleichen Leute, bauten aus Stühlen kleine Häuser. Und die Freude war riesengroß.
И радость от происходящего была бесконечной.
Владимир филь гарбетит. Er geht früh geht und kommt spät. 10 Uhr kommt zu Hause, weil gearbeitet mit den Kindern. In Schule und dann gemacht Musee, Kriegsmusee, gemacht allein in seiner Schule, Berufsschule. Mobilisiert alle Kinder und gesagt, was haben sie zu Hause? Und sie gelebt alle im Dorf und bringen, was sie haben. Mappe und deutsche und russische und Jacke und Stiefel und Anzug und Pistole zerbrochene. Und sie gebracht alles. viel und er sagte dem Direktor, ich mache ein Museum. Und er sagte, der Museum, nun gut, gut, ein großes Klassezimmer gestellt und gemacht, schöne Museen. Und was gefällt den Kindern? Er erzählt ihm alle Geschichten von dem Krieg. Erzählen, was er gesehen hier in Berlin nach dem Krieg. Und was wir gemacht mit den deutschen Soldaten und mit deutschen Frauen, Menschen, das ist nicht erzählt, weil er gehabt Angst. Dann geht er in Gefängnis, das ist da. Aber in Tagebuch schreibt er, dort schreibt er. Und mir erzählt auch viel.
Vater hat mich oft in die Berufsschule mitgenommen. Er ließ mich in der letzten Reihe sitzen und unterrichtete. In der Klasse gab es sehr freche Jugendliche. Sie lachten, haben sich und den Vater mit Papier beworfen, schossen aus Strohhalmen, nannten ihn Wladimirich. Mein Herz zog sich zusammen, als ich das sah. Aber er erzählte weiter, tat so, als wäre das alles normal, als passiere nichts Besonderes. Er mahnte sie nur. Das Schlimmste war, dass ich bemerkte, wie unangenehm es ihm war, dass ich das alles mit ansah.
Sitzt immer und schreibt. Schreibt. Ich sage, was schreibst du? Geh, spaziere ein bisschen. Geh zu Fuß. Ja. Nein, nein. Und sagt, wenn ich gehe auf Rente, schreibe ich ein Buch.
Другое крупное.
Vater hat Bücher sehr geliebt und sie gesammelt. Wenn er jemandem eins auslieh und es nicht zurückbekam, war das eine Tragödie für ihn. Als ich 15 war, habe ich angefangen, diese Bücher zu verkaufen, habe sie in die Antiquariate gegeben. Ein Buch, 3 Rubel. Ein anderes, 1 Rubel. 5 Bücher, 10 Rubel. Es gab viele Bücher mit Widmungen, die habe ich nicht angerührt. Und ich weiß nicht, wie mir solch ein Fehler unterlaufen konnte. Ich habe ein Buch von Ilja Ehrenburg verkauft, mit einer Widmung für den Vater.
Wladimir Gelfand war ein leidenschaftlicher Verehrer von Ilja Ehrenburg. Aus diesem Grund hatte er als Literaturstudent eine Arbeit über Ehrenburg geschrieben und war nach Moskau gefahren, um sie seinem großen Vorbild persönlich in seiner Wohnung zu überreichen. Es war nicht einfach, zu Ehrenburg vorzudringen, aber Gelfand hatte es geschafft. Bei diesem Besuch schenkte ihm Ehrenburg sein Buch »Der Sturm« mit der persönlichen Widmung.
Was dann kam, ich erinnere mich nur ungern daran. Reden, reden, reden. Besonders wegen des Buchs von Ehrenburg. Darüber trauerte er am meisten. Und ich trauerte nicht weniger. Aber was konnte man noch tun? Vieles ist passiert. Aber er hat uns niemals angeschrien oder geschlagen. Er redete bloß, erklärte. Er hat uns Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein beigebracht. Solange wie ich mich an ihn erinnere, er und der Tisch im Wohnzimmer, überfüllt mit Zeitungen und Schriften. Und er schreibt, schreibt, schreibt und schreibt. Tagsüber, wenn er zu Hause ist, nachts über, die ganze Zeit. Er hat sich nur durch politische Sendungen und Nachrichten im Fernsehen ablenken lassen.
Когда дома, все время, всегда, отвлекался только на политические программы по телевизору и новости. В шахматы иногда с папой играли. Меня научила играть в шахматы бабушка.
Wir spielten manchmal Schach mit Vater. Schach hat mir Großmutter, die Mutter meiner Mutter, beigebracht. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal gegen ihn gewonnen. Großmutter, im Gegensatz zu Vater, hat immer nachgegeben. Und sie machte es sehr geschickt, sodass ich es nicht bemerkte. Vater hat niemals nachgegeben. Er hat mir auch gezeigt, wie man Fotos entwickelt. Im Badezimmer, rote Lampe, Entwickler, Fixierbad, sauberes Wasser. Das alles hat mir sehr gefallen.
Glänzweite, нравилось все это очень. после папы, после его смерти, папиных бумаг, газет, вырезок.
Nach seinem Tod hinterließ Vater nicht weniger als 10 Koffer mit Papieren, Zeitungen und Ausschnitten. Darunter fand ich die Tagebücher. Vater wollte damals die Tagebücher in einen Verlag bringen und zur Publikation anbieten. Aber das hätte nur eins bedeutet: sein eigenes Urteil zu unterzeichnen. Entweder Gefängnis oder Irrenhaus. Die Tagebücher verunglimpften ja durch ihren ganzen Inhalt die Sowjetunion, die Rote Armee, die sowjetische Wirklichkeit, den großen Vaterländischen Krieg, alles. Die Tagebücher habe ich dann sortiert und habe angefangen, sie abzuschreiben, am Anfang mit der Hand. Dann reparierte ich Vaters deutsche Trophäe, die Schreibmaschine Mercedes, und schrieb auf ihr. Ich habe angefangen, mit einem Finger zu schreiben. Ich saß und suchte jeweils eine halbe Minute einen Buchstaben. Ich glaube, das alles begann 1985. Ich beschloss, ein Buch herauszugeben. Ich hatte nicht die geringsten Zweifel, dass ein Buch daraus wird. Auf Russisch natürlich. Ich beschloss, es auf jeden Fall zu veröffentlichen, wenn es sein muss, sogar schwarz. So wie die Bücher von Solzhenitsyn. Denn es gab keine Meinungsfreiheit. Es war die UdSSR.
Doch dann kam Gorbatschow, die Perestroika und die ganzen politischen Veränderungen. Meine Familie überlegte darüber auszuwandern. Sie haben sich gefragt, ob es Israel oder Deutschland wird. Aber ich bekam von dem allen nichts mit. Ich war erst klein, ich war 3 Jahre alt.
Ich und Mutter gingen in die Synagoge. Und immer liefen alle Gespräche auf eins hinaus. Man muss fahren. Wir hatten Pläne mit Israel. Dann, 4 Jahre vor uns, sind unsere Bekannten nach Deutschland gefahren. Ich habe sie besucht.
Als ich klein war, war mein Vater 2-mal verreist. Dann, als er zurückkam, haben wir die Dacia, die Wohnung und überhaupt alles verkauft, nahmen das Geld und stiegen in den Zug. Wir fuhren erst über Kiew und dann über die deutsche Grenze. Mir wurde nicht gesagt, wohin wir fahren, und ich habe auch nicht gefragt. Ich wusste einfach, dass das, was meine Eltern tun, richtig ist. Am Ende waren wir einfach in Deutschland.
Weil Leben nach Ukraine sehr schwer, unmöglich, wahrnehmen Geld. Die Kinder gearbeitet, kein Geld für die Arbeit, und die Rente kleine, und kein Milch, kein Fleisch. Antisemitismus, Juden, das ist schlecht, du bist schlecht. Und mein Mann ist jüdisches Gesicht. Schlecht. Und die Kinder gesagt, du bist Jude, Jude. Der Direktor Kablukow gesagt, bei mir nicht lernen kein Jude. Verstanden? Nicht lernen bei mir kein Jude. Ja, aber jetzt leben wir hier. Keiner macht mir schlecht. Ich schon bekommen, wie heißt das, Staatsangehörigkeit und ja.
Мы уезжали, а Родина вслед шептала, жиды уезжают, и мы тут повезло.
Wir fuhren weg, und die Heimat flüsterte uns nach, die Juden fahren weg. Die Heimat hasste uns. Im Bürgeramt, wo ich die Dokumente besorgt habe, in der Sparkasse, wo ich mein Konto auflöste, in der Hausverwaltung, wo ich die Dokumente für die Visaabteilung geholt habe, in der Schlange in der deutschen Botschaft in Kiew, im Haus, wo wir wohnten. Jetzt bin ich hier zu Hause. Jetzt bin ich Berliner.
Am Anfang kamen wir in ein Heim in Potsdam. Dort waren die ganzen Flüchtlinge untergebracht. Die meisten davon russischsprachige. Ich ging dort gleich in die erste Klasse. Später zogen wir nach Berlin. Dort ging ich dann in die Grundschule. Ich hatte sehr viele ausländische Freunde und ja, daher auch mein Akzent.
Выезжали когда в Германию, очень боялся, что таможня, если обнаружит, изымет. Бумаги.
Als wir nach Deutschland fuhren, hatte ich große Angst, dass uns der Zoll alles wegnimmt. Die Tagebücher lagen auf dem Boden von 4 Koffern. Obendrauf irgendwelche anderen Dinge. Natürlich hätten sie wegnehmen können. Kein Geld der Welt hätte sie davon abgehalten. Aber ich kam durch. Sie haben die Sachen nicht durchsucht. Ihre psychologischen Methoden sind direkt. Man wird angestarrt und gefragt, Gold, Drogen, Waffen, Antiquitäten, Geld? Wenn man in Panik gerät, den Blick abwendet oder irgendetwas brummelt, beginnen sie sofort zu suchen. Wir kamen 1995. 1997 kaufte ich mir irgendwo einen Computer und schrieb die Tagebücher weiter ab. 2002 war ich fertig damit. Insgesamt eine Arbeit von rund 15 Jahren.
Mein Vater, Vitali Gelfand, hat endlich sein Ziel erreicht. Das Deutschland-Tagebuch meines Großvaters Wladimir Gelfand wurde 2005 ins Deutsche übersetzt und in Berlin veröffentlicht.
Das war ein Erfolg, den kaum jemand für möglich gehalten hatte. Der hartnäckige Vitali versuchte natürlich auch, das Buch in Russland herauszubringen. Aber das war vollkommen aussichtslos.
Der Redakteur hat zu mir gesagt, du verstehst doch, wir haben heute Putin. Ich will nicht, dass die ganze Auflage erst gedruckt und dann kurz vor dem Verkauf beschlagnahmt wird. Das kann ich nicht riskieren. Es zog sich ein halbes Jahr hin. In langen Gesprächen, Briefen und Telefonanrufen habe ich es nicht geschafft. Die Bedingung des Verlages war, wir schneiden aus den Tagebüchern alle jüdischen Momente heraus, alle konflikthaltigen Episoden und alle Passagen, wo Negatives über die Rote Armee vorkommt, und lassen nur Vaters Weg durch den Krieg stehen. Sie brauchen die wirkliche Geschichte nicht. Alles ist verdreht und von Anfang bis zum Ende verfälscht.
Сегодня в России по вновь переизданным в прошлом году учебникам истории учат.
Heute wird in Russland nach den im letzten Jahr neu aufgelegten Geschichtsbüchern unterrichtet, dass Stalin ein Genie und die Repressionen seiner Zeit eine geschichtliche Notwendigkeit waren. Der Name Putin wurde in die Lehrbücher geschrieben und er wird dort als Nachfolger der großen Sache Stalins bezeichnet. Das Land wurde über viele lange Jahre ruiniert. Lenin, Stalin, Brezhnev, Jelzin. Als Putin an die Macht kam, musste er nicht mehr viel tun. Das Volk ist auf eine Generation im Voraus verdorben.
Wir leben jetzt schon 15 Jahre in Berlin, aber der Kontakt zu den Deutschen ist irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe selbst viele ausländische Freunde, türkische und assyrische, aber meine Familie bleibt irgendwie unter sich. Die wohnen auch alle in der Nähe mit den ganzen Bekannten aus Dnipropetrovsk und dem Heim und besuchen sich ständig untereinander.
Ich habe Kontakte mit Deutschen. Ich spreche schlecht, aber ich spreche geht. Ich spreche mit deutschen Leuten. Nicht so viel, aber spreche.
Немецких друзей нет. Я бы с радостью дружил, но менталитет абсолютно разный. Разные интересы, разное все.
Deutsche Freunde haben wir nicht. Ich würde gern mit Deutschen befreundet sein, aber die Mentalität ist so anders. Verschiedene Interessen. Alles ist so verschieden. Ich weiß nicht, wer von unseren russischen Freunden überhaupt deutsche Freunde hat. Wahrscheinlich niemand. Alle pflegen Kontakte mit Deutschen auf der alltäglichen Ebene. Im Treppenhaus mit den Nachbarn, im Supermarkt, beim Arzt, in Institutionen. Wenn jemand zu mir ins Haus kommt, freundschaftlich, setzt sich hin, schaut mit uns Fernsehen und hört Musik, isst mit uns, raucht, unterhält sich, nehme ich die Freundschaft gerne an. Aber man kommt nicht zu uns und wir gehen nicht zu ihnen.
Ich habe zwar Kontakt zu Deutschen, aber die meisten meiner Freunde sind Ausländer. Auch auf meiner Schule sehe ich, wie die einzelnen Ausländergruppen unter sich bleiben. Es ist eine Berufsfachschule, und ich möchte meine Fachhochschulreife erreichen. Später möchte ich vielleicht Kommunikationswissenschaften studieren. Ich möchte Journalist werden.
Der größere Teil der Familie Gelfand besitzt bereits einen deutschen Pass. Der 22-jährige Wladimir wartet noch darauf, dass die Ukraine ihn aus der Staatsangehörigkeit entlässt. Das kann noch dauern. Sein 46-jähriger Vater Vitali, der ein Rückenleiden hat, muss erst eine feste Stellung nachweisen. Man mag sich nicht vorstellen, dass seine Russlandkenntnisse ungenutzt bleiben und er vielleicht erst als Rentner seinen deutschen Pass bekommt. Zurück in die Ukraine möchten die Gelfands jedenfalls nicht.
Heimat ist dort, wo es gut ist. Heimat ist dort, wo man sich sicher und als Mensch aufgehoben fühlt, wo man durch das Gesetz geschützt ist und wo keine Unordnung herrscht, wo kein Hass ist. Hier ist mein Vater gewesen, hier bin ich und hier habe ich das Buch meines Vaters veröffentlicht. Wenn ich kann, werde ich auf jeden Fall etwas für das Land und für Berlin tun. Ich weiß bloß noch nicht was. Jetzt erziehe ich erstmal meine Kinder so gut ich kann, damit sie zu Menschen heranwachsen. Das ist die Hauptsache.
Heimat ist dort, wo kein Hass ist. Eine ukrainisch-jüdische Familie in Berlin. Feature von Doris Neten-Jakob. Es sprachen Daniel Wiemer, Martin Schaller, Philipp Scheppmann und Edda Fischer. Ton und Technik Eva Pöpplein und Beate Braun. Regie Burkhard Reinertz. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2010.